Also BIM gibt es im Schreinerhandwerk schon ewig. Wenn wir Küchenplanungen sehen, das heißt, es wird gezeichnet mit CAD und diese CAD-Daten werden dann als Produktionsdaten an eine CNC-Maschine weitergegeben und die produziert dann Küchenteile. Und das ist sozusagen das, was wir eigentlich im Bauwesen auch machen wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cut Talk. Wir sprechen über alle Themen, die mit Computer-Aided Design zusammenhängen. Im Baubereich ist BIM ein wichtiges Thema und welche Herausforderungen es bei Bauprojekten im Bestand gibt und ob sich BIM überhaupt auf ein 150 Jahre altes Gebäude übertragen lässt, damit spreche ich heute mit Professor Matthias Wilmersbach von der Hochschule Karlsruhe. Hallo Matthias.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier bei dir sein zu dürfen. Wir haben uns ja kennengelernt auf der Straße, in der
Genau.
Stiftstraße, und dann habe ich hier so ein bisschen meine Profession und meine Leiden erzählt, genau, als Handwerker, als Lehrer und als Bauherrin.
Genau, da wollte ich, das ist die lustigsten Leute oder die interessantesten Leute lernt man immer zufällig kennen. Und Matthias hat ein Haus gekauft, was seit ich dort um die Ecke wohne, also knapp 20 Jahre leer steht, gebaut irgendwo zweite Hälfte 1875. Sehr schön eigentlich. Und ich habe immer gedacht, eine Schande, dass das leer steht. Und plötzlich passierte was und da habe ich Matthias kennengelernt. Und lustigerweise ist er nicht nur Bauherr, der sich sowas antut, auch mit Eigenleistung, wie ich gesehen habe. Er hat irgendwie einen Handwerks-Background als Schreiner und ist aber Prof für Bauingenieurwesen an der Hochschule Karlsruhe.
Genau. Das Spannende ist, genau, wenn man gerade beim Schreinerhandwerk anfängt, genau, und wir reden über BIM. Also BIM gibt es im Schreinerhandwerk schon ewig. Wenn wir Küchenplanungen sehen, das heißt, es wird gezeichnet mit CAD und diese CAD-Daten werden dann als Produktionsdaten an eine CNC-Maschine weitergegeben und die produziert dann Küchenteile. Und das ist sozusagen das, was wir eigentlich im Bauwesen auch machen wollen. Wir wollen ja nicht nur schön zeichnen, genau, das heißt, die ersten 15% Baukosten, also das sind Planungsleistungen, die wollen wir nicht nur digitalisieren, sondern auch die restlichen 85%. Und da hängt es noch ein bisschen im Bauwesen, ja. Das heißt, und da schimpfen immer alle über die Arbeitsproduktivität, die so schlecht ist, und dann können wir nachher noch drüber reden. Aber das Problem ist eben, dass wir keine automatisierte Fertigung haben, keine hohe Rationalisierung in der Fertigung. Also wir sind noch lange vor der Massenproduktion, vor der Fabrik, was weiß ich, vor Henry Ford, vor dieser Fleischproduktion, praktisch diese Arbeitsteilung, das haben wir alles nicht im Bauwesen und deswegen haben wir halt diese schlechte Arbeitsproduktivität. Aber im Tischlerhandwerk gibt's das mit Hilfe, also diese Küchen, diese Plattenmöbel, die werden halt wirklich produziert und am Ende müssen sie nur noch aufgebaut werden. Bei IKEA ist es halt der Endkunde, genau, sobald er das möchte. Im Handwerk ist es halt häufig auch der Handwerker, der dann diese Möbel aufbaut. Und es gibt dann irgendwie einen ganz schlimmen Cut zwischen Planung und Ausführung. Und das ist auch noch nicht gelöst. Wer es gelöst hat, so ein bisschen, das sind die Holzbauer. Die Holzbauer, also der Zimmermann, der gibt Dachstuhl in ein CAD-System ein und aus dem CAD-System kommt dann praktisch der Abbundplan und das macht dann die Abbundmaschine. Abbund, früher hat der Zimmermann auf dem Abbundplatz diese Hölzer abgeschnitten, anmarkiert und dann später eins zu eins aufgebaut auf dem Grundstück. Und das macht aber heute die CAD und die Abbundmaschine lenkt die Stangen, so heißt es dann, oder Kölzer automatisch ab. Und das ist eine spannende Sache. Aber da sind wir beim Bau mit Mauern und Steinen noch weit entfernt. Wir mauern noch wie vor 5000 Jahren mit Adobesteinen, vielleicht also Lehmziegel oder das ist ja jetzt auch wieder im Kommen, was ja auch gut ist, Lehm als Baustoff, aber irgendwie ist da ein riesiger Bruch. Und das BIM, das passt super, pa funktioniert super, sage ich jetzt mal vorne, aber hinten haben wir einen kleinen Bruch.
Kommen wir nochmal zurück auf Bauen im Bestand, das 150 Jahre alte Haus. Klar, da wurde damals noch ganz anders gebaut. Ich weiß nicht, waren die Häuser schon elektrifiziert? Wahrscheinlich nicht. Da waren Gasleitungen und Gaslaternen drin. Und ich hatte gesehen, dass ja in dem Haus auch die Toiletten noch auf dem Stockwerk waren, also auf diesem Podest. Wenn man sowas dann umbaut und dann auch mal an BIM denkt, also sowas digitalisieren zu wollen, so ein altes Gebäude. Wir hatten jetzt gerade was anderes, wo es um durchhängende Decken und ähnliches ging. Nach 150 Jahren sind die Balken nicht mehr so wunderbar gerade. Erzähl doch mal, was da für so die Herausforderungen waren. Du hast gesagt, dass du mit einem Studenten da auch irgendwie Sachen gemacht hast.
Das ist ja immer so. Wir wollen ja immer in der Lehre Praxisbezug haben und da versuche ich immer Projekte heranzuziehen und bei eigenen Projekten, da ist der Datenbestand sicher und ich verletze keine fremden Daten. Also dachte ich mir, okay, das wird jetzt mal ein studentisches Projekt für eine Abschlussarbeit. Und er hat wunderbar das ganze Gebäude in CAD konstruiert, hat das nochmal aufgemessen. Und das Gebäude hat ganz viele schiefe Wände, also und es ist keine rechteckigen Grundrisse. Und da hatte er, dann ging es darum, praktisch das Gebäude energetisch zu beurteilen nach dem Gebäudeenergiengesetz. Also hatten wir auch eine Leihsoftware und wir haben das CAD-Modell BIM-konform als IFC-Datei eingespielt. Aber die GEG-Software, die kann leider nur rechtwinklige Wände sozusagen einlesen. Und dann musste man das Gebäude nochmal in der Software nochmal neu erstellen, also in der Energieplanungssoftware. Und dann dachte ich mir, wo ist der wunderbare Datenfluss, wovon man ja immer schön spricht, dass es keine Unterbrechung gibt. Und jeder fängt nochmal von vorne und wieder neu an. Das stimmt dann oder das war dann, wurde dann unterbrochen. Das ist eigentlich sehr schade, weil eigentlich können hier die Software müsste das können oder man müsste irgendwie ein Feature da einbauen, was das dann bewerkstelligt. Aber da war es wieder, dass wir immer wieder neu die Daten generieren müssen. Das war.
Also es funktioniert noch nicht so, wie man sich's vorstellt. Also gerade jetzt hast du das Gewerk, Dachstuhl oder sowas, also die Zimmerleute angeführt, die den Dachstuhl planen und auch fertigen können. Aber es ist halt auch nur ein Gewerk im Haus. Du sagst, die Maurer, die arbeiten immer noch ganz anders. Und dann gibt's die Elektriker und die Fensterbauer und die Heizung und Fassade, dass das alles Building Information Model, dass es also ein Modell des gesamten Gebäudes gibt, das ist immer noch komplex, oder?
Das ist unglaublich komplex und wenn man jetzt wieder im Großen denkt, als Professor darf man manchmal so ein Praktikumsjahr machen. Da war ich Prof im Praktikum bei einer Firma, die Kostenplanung macht auf Flughäfen und die sind natürlich jetzt auch voll aufgesprungen in die BIM-Welt. Und die machen auch immer ihr eigenes Modell, weil das Modell vom Architekten, ein 400, 500, 600 oder 1 Milliarden Projekt, das ist einfach zu groß vom Datenbestand. Ja, das ist, und wir müssen vorstellen, oder was ist jetzt BIM? BIM ist halt im Gegensatz zu CAD, dass ich nicht eine Linie mache, schraffiere diese Linie und dann ist diese Linie, und ich weiß, das ist eine Betonwand, sondern ich ziehe eine Linie und sage, da dieses Objekt ist eine Wand und gebe verschiedene Eigenschaften dieser Wand. Und das kann so unglaublich viel werden. Nur beispielsweise bei einer Innentür sind es bis zu 5000 Merkmale. Also Merkmal ist Farbe und dann gibt es dann wahrscheinlich noch 10.000 Farbausprägungen. Aber Merkmalfarbe ist nur ein Merkmal von den 5000. Und wenn ich all diese Informationen mitnehme, dann wird das Datenmodell zu groß und das können die Rechner heute noch nicht. Ich meine, die Rechner können heute schon viel, viel mehr als früher. Genau dieses CAD. Und also diese Verbindung zwischen CAD und Ausschreibung und das CAD-Modell noch für weitere Dinge zu nutzen, das gab es auch mal im Gartenlandschaftsbau. Das heißt, die waren da auch sehr früh dabei. Die konnten praktisch aus einem CAD-Plan ein Leistungsverzeichnis erstellen. Und das fand ich total klasse. Das gab es im Bauwesen nicht, genau. Aber die Garten- und Landschaftsbau, die konnten das. Und dann aber wenn der Datenbestand zu groß wird, die Eigenschaften, die Merkmale, dann bricht das Modell zusammen und jede Profession, der Kostenplaner, braucht nur kostenrelevante Informationen. Der braucht keine Informationen für den Betrieb und. Und das ist das große Problem, sondern wir haben es ja bis zum gewissen Punkt gelöst für kleinere Objekte. Aber wenn es dann wieder groß wird, dann fängt jeder Bereich wieder an, sein eigenes Modell zu machen.
Aber gerade bei großen Bauvorhaben, also öffentliche Hand, du hast gesagt Flughafen, ist doch BIM inzwischen als Methode verpflichtend vorgeschrieben, oder? Also wenn man jetzt heute Krankenhaus der Stadt Wiesbaden bauen will, muss doch von den Entwürfen bis zur nachher Dokumentation alles IFC-konform oder in BIM erledigt werden.
Genau, man will das oder sowas. Und dann, wenn man mal Beteiligte fragt, und wie war das Projekt? Das war ja ein BIM-Referenzprojekt bei der Bahn. Hast du was davon gemerkt? Und nee, davon habe ich eigentlich gar nichts gemerkt. Das wird natürlich auch von oben gewollt. Und genau, wir selbst haben, ich darf gar nicht sagen, welche Verwaltung das war, aber jemand gesagt, du kannst bei uns in einem BIM-Weiterbildungskurs mitmachen. Der geht über 10 Tage. Und die Amtsleiterin kannten wir und die sagte, in den nächsten 10 Jahren werden wir mit BIM nichts machen. Meine Leute haben keine Zeit. Ich glaube nicht, dass da einer zu euch kommen will. Und ich war so schockiert, wir bieten den Kurs für 7.000 Euro an und wir wollten das der Stadt schenken und die Stadt hat gesagt, nee, brauchen wir nicht. Es kam dann doch ein Mitarbeiter und vielleicht muss das von oben kommen. Die Frage ist ja immer, wo wird es durchgesetzt, dieses BIM? Ja, wer hat den größten Nutzen davon? Den größten Nutzen hat natürlich derjenige, der ganz lange beim Bau dabei ist. Das ist der vielleicht der Bauherr, ja, dass zum Beispiel Automobilfabriken oder auch der Staat natürlich mit seinen Gebäuden, dass der die Gebäude später auch betreibt und nutzt, der hat also den größten Gewinn. Derjenige, der nur schnell mal einen Plan macht, einen Entwurf und gibt den ab, die Genehmigungsplanung, der hat nicht so ein starkes Interesse, dass BIM eingesetzt wird, ja. Obwohl es da auch super interessant ist, wenn ich in der Entwurfsphase BIM einsetze, ich kann die Entwürfe der Architekten überprüfen mit BIM-Software. Habt ihr die Nutzfläche? Wie viel Wandfläche habt ihr erzeugt? Wandfläche gleich Kosten. Wie viel Quadratmeter Nutzfläche? Wie viel Quadratmeter Konstruktionsfläche? Habt ihr nur hohle Räume gebaut oder Flächen, die nur Flure sind, also die ich gar nicht vermieten kann. Und das ist eigentlich auch toll, dass man so einen Architekturentwurf von einem Architekten da überprüfen kann, auch in den frühen Entwurfsphasen. Also ich habe einen Kollegen, den Michael Holze, der ist ganz begeistert von KI und von Entwurf, der zeichnet und malt normalerweise mit der Hand und er sagt, die Möglichkeit und die Kreativität, die mir jetzt sozusagen dadurch gegeben ist, durch KI, durch diese Digitalisierung, die ist enorm. Und er ist nicht mehr neu sozusagen, er gehört schon zu den Babyboomern, also die Leute, die bald in Rente gehen. Ja, ich auch, genau. Ich hatte letztens einen Vortrag gemacht und dann hieß es, die Babyboomer gehen in Rente. Sollen wir sie noch ausbilden oder sollen wir sie sterben lassen im Unternehmen mit ihrem alten Wissen? Und dann hat die Firma Vollack, die Partner ist bei unserer Weiterbildung, die hat gesagt, ne, die müssen wir mitnehmen oder sowas. Die wollen wir nicht stehen lassen oder sowas. Es gibt auch gar keine neue. Wir müssen sehen, dass sie auf Stand kommen. Und mit denen, wenn ich jetzt so den Link machen darf, da haben wir eine Weiterbildung konzipiert bei uns an der Hochschule. Und das war auch ein interessantes Projekt mit einem Unternehmen, was natürlich unternehmerisch vorgeht und einer Hochschule, die natürlich Regeln befolgen muss, eine amtsmäßige Führung hat, genau, und sehr bürokratisch, haben wir dann ein Weiterbildungskonzept aufgesetzt und das war eigentlich ganz gut.
Genau, habe ich jetzt gesehen, ihr wart bei irgendeiner Ministerin, oder?
Ja, genau. Das Problem ist ja,
habe ich in der Presse gesehen.
Genau, das Problem ist, wenn man nicht Nein sagen kann, genau, also musste ich genau einmal die Ministerin bei ihrem Betriebsausflug bespaßen und einmal durfte ich unser Projekt vorstellen, genau, und das ist natürlich ein kleineres Projekt. Andere haben mit Bosch kooperiert, das ist natürlich eine ganz größere Hausnummer, aber wir haben mit Vollack kooperiert. Das ist ein Totalunternehmer, das heißt, er ist Generalplaner und Generalunternehmer. Der bietet also Planung und Ausführungsleistungen an. Und der hat seine, der wollte, der muss seine Mitarbeiter schulen, genau, und dann hätte er das in-house machen können oder extern. Und wir haben dann gemeinsam mit der Firma Vollack, mit dem CAD-Anbieter und der Hochschule haben wir ein Weiterbildungskonzept angeboten oder aufgebaut 2017 und haben schon den 10. Kurs. Und da muss man immer sagen, da sind wir eigentlich ganz besonders stolz drauf. Warum? Weil wir halt gegen die TU München, gegen die Universität Bochum kämpfen, die haben natürlich alle andere Mittel, einen anderen Haushalt, dass wir das halt geschafft haben. Und wir haben da sehr viele Kooperationspartner, also sehr viele unterschiedliche Lehrbeauftragte. Das heißt, 20% kommt aus dem Haus der Hochschule, 80% sind externe und das befruchtet. Und das haben wir jetzt auch weiterentwickelt für Infrastruktur. Da ist jetzt die Firma Bung dabei. Und das macht große Freude und ich durfte das dann vorstellen bei der Ministerin, genau, und das, genau, es war dann auch eine sehr nette Runde, genau, weil wir auch eine kleine Hochschule, also das, natürlich gegenüber den Universitäten sind die Fachhochschulen natürlich immer viel kleiner, aber das ist dann schon ein 10-tägiger Ausbildungsgang, das war schon toll, genau.
Und man bekommt ein Zertifikat, glaube ich, genau. So muss sein bei der Ausbildung, aber die typische Zielgruppe sind Bauingenieure, Architekten, eher Planer, eher auch von der ausführenden Seite, alle Gewerke oder?
Eigentlich alle Gewerke, weil was wir vermitteln, ist dieser ganze Prozess, also das BIM-Management, das fängt beim Entwerfer an oder beim Bauherrn an und hört nachher im Facility-Management auf. Wir lassen also alle Leute zu mit einer bauspezifischen Ausbildung, das heißt Landschaftsarchitekten, Stadtplaner, Elektroplaner, TGA-Planer, natürlich Bauingenieure ganz klassisch und Architekten. Und da gibt es, die Ausbildung geht über 10 Tage und nach 4 Tagen gibt es dann einen Workshop und da wird ein kleines Ferienhaus konstruiert, natürlich mit BIM und dann ist es ganz klasse. Der eine kann gut zeichnen, der andere kann die Statik machen und man arbeitet an einem Modell und mit Rechner natürlich ist das natürlich alles softwarelastig. Software muss man lernen, man wird dann geführt, aber man hat nachher wirklich ein Ferienhaus von der Statikseite her, von der Gebäudetechnik und von der Architektur her geplant. Und das ist wirklich, das ist auch das Novum bei uns sozusagen, dass wir nicht nur Frontalunterricht machen, sondern dass wir sozusagen auch einen Workshop haben. Und das ist dann auch immer kritisch, sage ich jetzt mal. Das kann ja immer in die Hose gehen, der Rechner kann abstürzen oder die aktuelle Software ist nicht installiert oder irgendetwas anderes.
Und diese Häuser, ist da schon mal eins gebaut worden?
Aber sie dekorieren
so. Das wäre ja schön, oder?
Genau, das wäre schön, aber sie dekorieren bei uns die Wände, sage ich jetzt mal. Und das ist, genau. Und wir sind auch Building Smart zertifiziert. Das ist diese internationale Stelle. Und einer der Protagonisten, Klaus Teitzer, Innovationsvorstand bei Vollack, ist da auch im Vorstand. Und so haben wir da auch eine gute Verbindung. Und wir bilden einmal den Grundlagen. Wir sind zertifiziert zur Ausbildung für die Grundlagen und für den erweiterten Studiengang, für die erweiterte Prüfung, für den BIM Professional. Und das ist eigentlich dann auch wiederum gut, weil das ist sozusagen der Standard. Das will der öffentliche Auftraggeber sehen. Der will sehen, welche Prüfungen hast du gemacht, von welcher, wurden die zertifiziert oder genau, welche Zertifikate hast du? Und die haben dann unglaublichen Druck, also die Unternehmen, weil sie müssen halt diese Nachweise dann bringen. Das ist natürlich für uns ganz gut. Zur Corona-Zeit fingen wir an, das Ganze online zu machen. Das hat dann so ein bisschen das Menschliche fehlte dann so ein bisschen. Andererseits hat man gesehen, dass wir dann auch überregional den Kurs anbieten können und 2 Tage oder ist dann immer der Workshop und da sitzen halt alle Leute, wie heißt es, in Karlsruhe an einem Rechner und das schweißt dann auch immer wieder zusammen.
Wobei so kollaboratives Arbeiten, das ist ja in vielen Bereichen während Corona so richtig geboomt, weil man muss das. Die Leute saßen zu Hause, haben zusammengearbeitet und das ist ja im Prinzip für Bauprojekt mit BIM ein Paradebeispiel. Da sitzt ja auch der Statiker und der Planer und der TGA-Fachplaner und ausführende Unternehmen, die sitzen ja auch nicht in einem Haus.
Genau, das ist total super. Das heißt ja immer, es gibt wieder eine neue Technik, die ist so teuer und die Freiberufler fallen hinten runter. Das ist nur was für große. Gar nicht oder sowas. Weil wir jetzt ein Austauschformat haben mit dieser IFC-Datei, kann man überall auf der Welt arbeiten und man kann wunderbar zusammenarbeiten. Jetzt ist diese IFC-Datei nicht alles, aber wir haben ein Austauschformat und das ist festgesetzt. Da gibt es sozusagen eine Gemeinschaft, sozusagen dieser Verein Building Smart, der wacht darüber und entwickelt das immer weiter und das ist wirklich eine tolle Sache und das fördert auch sozusagen das Zusammenarbeiten. Wir müssen ja sehen, beim Bauen arbeiten wir immer zusammen. Wir haben immer nur kleine Unternehmen. Die ganze Struktur ist atomisiert im Bauwesen. Das verhindert auch manchmal eine Steigerung der Arbeitsproduktivität. Aber das liegt eben auch an den Prozessen, die wir haben. Diese Prozesse, also wir legen immer noch einen Stein auf den anderen. Genau, dann müssen wir die Prozesse vielleicht ändern im Bauwesen, anders bauen. Aber wir bauen immer noch mit den Materialien. Deswegen haben wir diesen hohen Anteil an Personalkosten. Und deswegen ist diese Arbeitsproduktivität, die ist nicht so rapide gestiegen wie irgendwo anders. Und ob das jetzt BIM so weit steigern kann, das glaube ich nicht, weil BIM ist super in der Planung. Ich kann Varianten konstruieren. Ich werde besser durch diese vielen Alternativen, die ich durchdenken kann. Und ich muss nicht immer wieder ein Modell bauen oder irgendetwas versuchen, sondern ich kann sozusagen an dem virtuellen Modell arbeiten. Und das ist der riesen Fortschritt. Und in dieser Optimierung liegt also eine unheimliche Kraft und ein unheimlicher Fortschritt.
Darüber haben wir uns auch schon mal unterhalten, dass ein Bauprojekt, also sagen wir ein ganz normales Haus, ein Mehrfamilienhaus im Vergleich zu einem Auto ganz anders gebaut wird, weil diese ganzen Gewerke, unabhängige Firmen, sicher kauft Volkswagen auch bei Kalper Recaro die Sitze und bei ZF vielleicht ein Getriebe und die Reifen zu, aber die, sagen wir mal, die Hoheit über das Konstruktive und die Ausführung und nachher das Zusammenbauen und auch was damit zusammenhängt, Dokumentation und alles, das ist halt bei Volkswagen und nicht bei irgendwie verschiedenen Leuten. Also ja schon dieser Bauherr und die ganzen Gewerke, das ist ja im Bauwesen schon was Spezielles.
Es geht immer um die Organisation der Produktion und der Fertigung. Das ist ganz was anderes, wo wir Industrialisierung haben in der Fertigung. Das ist bei Fertighäusern, bei Holzhäusern in Holztafelbauweise, die kann ich in der Fabrik vorfertigen. Da gibt's nur ein Produzent sozusagen, der organisiert das in seiner Fabrik und bringt das dann später auch zur Baustelle und setzt das auf einen Fertigkeller oder auf eine Bodenplatte. Das ist industrialisiertes Bauen par excellence. Das geht aber nicht bei massiven Konstruktionen, weil die Teile zu schwer sind. Und wie ist das Standardmodell? Das Standardmodell, der Architekt zeichnet und der Bauunternehmer bekommt ein Leistungsverzeichnis und die Pläne und trägt da seine Preise ein und realisiert fremde Planungen. Bei Porsche wird nicht mit fremden Planungen gebaut, ja. Und Porsche hat alle seine, wie heißt es, seine Monteure, das sind alles Porsche-Mitarbeiter. Klar gibt es da Zukaufteile, 90% sind nicht Porsche, sondern nur 10%, 90% sind Zukaufteile. Aber die Baufirmen arbeiten mit fremden Plänen. Der Bauherr bestimmt die Organisation, also ob es die ganzen Rahmenbedingungen, und hat damit einen erheblichen Einfluss. Und dann diese Kleinteiligkeit der Organisation, diese ganzen Gewerke, die müssen koordiniert werden. Und das ist eine Riesenherausforderung, genau. Und dadurch, dass das Produktionssystem sich nicht geändert hat im Bauwesen, fehlen halt die Arbeitsproduktivitätsvorteile. Was kann man machen? Das hat man schon, was weiß ich, das haben schon die Bauhäusler gesagt. Die haben gesagt, Wohnen ist Massenbedarf. Wir müssen den Massenbedarf mit Dingen der Massenproduktion bewerkstelligen. Genau, das ist dann in der DDR, in den osteuropäischen Staaten, aber auch in Westeuropa, lief das in den Plattenbau rein. Und dann hat man mit Platten gebaut und die waren sehr produktiv. Die Arbeitsproduktivität im Bereich der Plattenbauten in der DDR, die war höher als die Produktivität der deutschen Maurer. Also ohne jetzt aus der Bundesrepublik. Und da muss man schon sagen, das ist ein gutes System, das hat sich aber ausgelaufen. Also will keiner mehr diese Plattenbauten. Jetzt kommen wir wieder zurück zum seriellen Bauen. Gebäudetyp E, einfach bauen. Aber genau, es ist auch immer wieder eine Wiederholung von ähnlichen Dingen. Man macht jetzt auch neue Vertragsmodelle, Partnerschaftsverträge, IPA-Verträge, integrierte Partnerschaft und aber letztendlich weiß ich nicht, also das Problem ist das Produktionssystem. Ich sag mal ganz einfach, wenn ich ein Orchester habe, da habe ich 20 Geiger, 3 Trommler, 5 Trompeter und die müssen da sitzen, die kann ich nicht wegdiskutieren. Die können zwar vom iPad die Noten ablesen, ich kann die 10. Symphonie von Beethoven mit der KI schreiben lassen, aber am Ende sitzen da Leute und die bewegen Instrumente. Genau, das kann ich nicht ersetzen. Vielleicht irgendwann kann ich die mal durch Roboter ersetzen, aber aktuell kann ich die Arbeitsproduktivität eines Orchesters auch nicht erhöhen. Und so ein bisschen ist das beim Bauwesen, das hinkt vielleicht, kriege ich jetzt auch böse E-Mails, genau, oder du kriegst böse E-Mails, aber so, ich habe ja immer gedacht, was ist ein Beispiel dafür, dass es beim Bauwesen halt dann doch nicht so klappt mit der Arbeitsproduktivität.
Kommen wir nochmal aufs Thema BIM zurück und blicken mal so in die Zukunft. Also du hast ja jetzt dieses 150 Jahre alte Haus, gucken wir mal 150 Jahre in die Zukunft. Heute baut jemand einen Neubau, ein Mehrparteien-Wohnhaus und in 150 Jahren kauft das jemand aus irgendwie einer Erbmasse oder so. Wird da dann einen digitalen Zwilling, ein BIM, ein Modell haben, wo er sagt, ach wunderbar, da ist alles auch dokumentiert über, es wurde umgebaut vor 30 Jahren und sowas. Glaubst du das, dass es irgendwann soweit sein wird? Also das, was heute gebaut wird, vielleicht nicht, aber wann ist es soweit, dass so ein digitaler Zwilling vom Gebäude besteht, der dann weiter im Betrieb, du hast vorhin schon mal Facility Management genannt,
Glaube, also die Bauwirtschaft ist ja verantwortlich für einen Großteil des CO2-Ausstoßes. Das heißt, das Bauen und der Betrieb von Gebäuden, der kostet sehr viel Energie. Dass man sich diesen Wirtschaftszweig genauer anschauen muss, bin ich d'accord. Also es muss irgendwann einen Gebäudepass geben, was habe ich für Materialien? Vor 30 Jahren, als ich studierte, ging es darum, bei meinen Maschinenbaukollegen, wie kann ich Fernseher demontieren? Leute, in den 90ern gab es die asiatische Gefahr, seht mal lieber zu, dass ihr einen Golf 2 oder 3 schneller baut, damit wir sozusagen das Rennen gegen die Japaner gewinnen. Ja, gut, jetzt sind Koreaner noch dazu gekommen, jetzt kommen Chinesen doch dazu. Das heißt, aber vor 30 Jahren hat sich die Forschung im Bereich Maschinenbau sich mit Demontage beschäftigt. Und das denke ich auch, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie können wir unsere Gebäude später zurückbauen. Das heißt, die müssen rückbaufähig sein und auch zerlegbar. Und das andere ist, dass dafür Informationen bereitgestellt werden müssen. Und das müsste dann in so einem Gebäudemodell sein. Jetzt ist die Frage, wie lege ich das ab? Oder sowas früher hat man so eine Patrone reingelegt in die, in den Grundstein. Da stand dann irgendwas drin oder sowas, wie es gebaut wurde. Sowas braucht man halt auch. Ist das dann digital? Welches Format? Kann man das in 150 Jahren noch lesen? Gibt's in 150 Jahren noch Computer? Oder haben wir da was ganz was anderes? Oder arbeiten wir da wieder mit Stein und Meißel, weil ein schlimmer Krieg passiert ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir müssen irgendwo dahin kommen, dass wir die Informationen, die wir einmal erzeugt haben, auch immer weiter nutzen. Und wenn wir die immer wieder zerschlagen und neu aufbauen, ja, das ist vielleicht auch das Beispiel, weil wir gerade, darf ich noch ein Beispiel bringen?
Ja, klar.
Genau. Also dieses alte Haus hat sich unglaublich gesetzt. Genau. Das war so eine, ist so eine schöne Geschichte. 8 Zentimeter. Deswegen hat sie auch keiner gekauft oder so. Und dann bin ich dazu gekommen nach 2 Flaschen Wein. Und da habe ich mich gefragt, warum hat sich das gesetzt? Ah, hier in Wiesbaden gibt es unterirdische Flüsse. Vielleicht hat sich ja, hat ein Fluss irgendwie beim Bach, ein Bachlauf irgendwas freigespült. Dann dachte ich, nee, das kann es nicht sein. Dann die Abwasserleitung. Vielleicht ist ja damit der irgendwas. Vielleicht hat die irgendwie ein Fundament freigespült. Auch nicht. Oder irgendwie das Lehm ist. Und letztendlich, was war? Genau, es wurde, das ganze Schwarzwasser wurde nach hinten geleitet in eine Grube und wurde da immer abgeführt. Und irgendwann gab es eine Modernisierung, da gab es den Kanal. Und dann hat man dieses Schmutzwasser, dieses Schwarzwasser dann unter dem Haus über einen Kanal, über in der Leitung geführt, hin zum Kanal, der in der Straße liegt. Und dadurch gab es dann eine Setzung. Man hat also 1,50 Meter tief gebuddelt und das ganze Haus ist schräg. Hätte das irgendeiner vorher gewusst, hätte ich das Haus auch nicht kaufen können, weil also ein Haus, wo das Treppenhaus auf 2 Meter, 8 Zentimeter schief ist, das kauft keiner, jeder hatte Angst. Und genau, und dann fängt man dann an, auch so ein bisschen detektivisch zu arbeiten, so forensisch, und warum ist das passiert. Aber so eine ordentliche Hausdokumentation, das wäre bestimmt ganz gut gewesen. So ein virtueller Zwilling, der mir das dann halt mitgeteilt hatte, dass das Schwarzwasser jetzt nicht mehr nach hinten geht, sondern nach vorne. Und dabei hat sich das Haus abgesetzt. Genau, das wäre natürlich toll, genau.
Okay, aber wir müssen es sowieso, wie sagte irgendjemand mal, Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn die Zukunft betreffen. Und so ist es natürlich bei BIM und bei deiner Profession auch. Matthias, das hat mir total viel Spaß gemacht, das Gespräch. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir den Termin endlich hatten, aber du musst ja auch ein 150 Jahre altes Haus umbauen. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke auch und bis zum nächsten Mal.
Genau. Und an unsere Hörer noch, ich hoffe, die Folge hat Ihnen gefallen. Ich fand es sehr unterhaltsam, auch weil es der Mann um die Ecke war, den ich auf der Straße kennengelernt habe. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen oder auch mal Kritik loswerden wollen, meine E-Mail-Adresse ist info@cuttalk.de. Und denken Sie daran, klicken Sie jetzt gleich auf Abonnieren, damit Sie keine Folge unseres Podcasts verpassen. Und für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören.